Plötzlich Bäcker, der Brot-Podcast von und mit Lutz Geißler.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meines Podcasts. Heute zu Gast ist der Maler Patrick Eike. In Leipzig studiert, aus Bremen kommend, hat er sich jetzt auf einem Bauernhof in Pohle bei Hannover niedergelassen, hat dort im Keller einen alten Holzofen entdeckt und seine Leidenschaft zum Brotbacken gefunden. Warum er heute auch Brot verkaufen darf, wie sein Weg dahin war als Quereinsteiger ins Bäckerhandwerk, all das wird er uns erzählen in den nächsten ungefähr 60 Minuten. Viel Spaß dabei. Hallo Patrick.
Hallo Lutz.
Ja, wir nehmen das Ganze am relativ frühen Morgen auf. Das ist für etablierte, alte, gestandene Bäcker ja keine Zeit, ne? Da gehen sie in aller Regel ins Bett. Wie ist es bei dir? Ist das Tagesarbeit oder Nachtarbeit?
Das ist Tagesarbeit, würde ich schon sagen. Also ich, wenn ich backe, stehe ich meistens um 5 auf. Das hat sich jetzt so eingepegelt. Kann mal vorkommen, wenn irgendwas Besonderes ist oder so, dass ich es noch ein bisschen vorverlege. Aber ich habe mir ein bisschen vorgenommen, dass 5 Uhr vielleicht so eine Marke ist, die nicht unbedingt fallen sollte. Also alles, was ab 5 ist, finde ich in Ordnung. Davor ist es schon ein bisschen Nachtarbeit.
Ja, okay. Also 5 Uhr aufstehen würde ich auch noch als Tagesarbeit bezeichnen. Ja, wir müssen von vorn anfangen. Wir haben uns kurz auf dem Brotfest gesehen. Mhm. Das war noch in diesem Jahr, also wir nehmen 2024 auf. Nee, war es nicht. Doch, in Italien, ne?
Doch,
genau. Es war dieses Jahr. Mensch, die Zeit vergeht. Und ausgestrahlt wird die Sendung ja erst 2025, aber wir haben uns da gesehen kurz und jetzt kam vor einigen Tagen, es ist noch nicht so lange her, eine E-Mail von dir, dass du jetzt deine eigene Bäckerei hast und zwar in Pohle. Für alle, die das nicht kennen, ich kannte es auch nicht, ich habe kurz die Suchmaschine angeworfen. Das ist bei einem Ort, den dann doch wieder ein paar Leute mehr kennen in meiner Hörerschaft und Leserschaft, nämlich in der Nähe von Barrixen. Das ist ungefähr eine Viertelstunde weg mit dem Auto. Und Barrixen, da steht ein schönes Dorfbackhaus, wo ein Backverein bäckt. Und interessanterweise hast du auch einen Holzofen, beziehungsweise bäckst du Holzofenbrot. Gibt es da irgendwelche Zusammenhänge oder ist das komplett voneinander gelöst entstanden?
Nee, das ist tatsächlich komplett gelöst entstanden. Ich war auch noch gar nicht da, auch wenn ich die Barrixen-Crew schon mal gesehen habe, als ich letztes Jahr auf dem anderen Brotfest war in Österreich. Mhm. Da waren die ja auch dabei.
Ja, genau.
Aber ansonsten habe ich eigentlich mit denen noch gar nichts zu tun gehabt. Ich kenne zwar auch jemanden hier, der da schon mal ein bisschen, ich glaube, die geben ja auch Workshops zum Holzofenbau und sowas, ne? Oder hat da zumindest mal stattgefunden. Also ich habe schon Leute getroffen, die da waren und auch die davon erzählt haben, weil es ja auch wirklich sehr nah ist, aber ich war selber noch nicht da.
Ja, das finde ich spannend, weil es scheint irgendwie da in der Gegend so ein Brotback- und Holzofen-Fable zu geben.
Ja,
es gibt ja nicht nur Barrixen und dich jetzt, sondern es gibt ja noch einige mehr, die auch am Holzofen backen und Brot backen. Das ist interessant. Ja, können wir jetzt Theorien entwickeln. Aber kommen wir mal zu dir. Du bist ja eigentlich, wenn ich das richtig gelesen habe, gelernter Maler, also Künstler sozusagen, und jetzt auch Brotbäcker. Wie kommt das denn zusammen? Ist das auch unabhängig voneinander oder siehst du da Parallelen? Und überhaupt kannst du mal ein bisschen was zu deiner Lebensgeschichte erzählen?
Ja, genau. Der Zusammenhang, der ist erst später gekommen. Also ich bin in Bremen aufgewachsen und bin dann schon in der Jugend zum Malen gekommen, habe immer gemalt und wollte Künstler werden und bin es auch geworden, bin nach der Schule und im Zivildienst nach Leipzig gegangen, um Malerei auch zu studieren, habe das gemacht, war auch immer sehr, sehr zu Hause darin, hatte aber leider nie irgendwie eine Galerie oder irgendwie ein Netzwerk, wo ich genau wusste, irgendwie wo ich stehe. Also das heißt, die Kunst, die war immer da und ich habe es immer weiter gemacht und bin aber nie irgendwie angekommen. Deshalb habe ich auch immer viele andere Sachen irgendwie ausprobiert und irgendwann kam eben das Brotbacken dazu. Das war ich vielleicht so vor 10 Jahren ungefähr. Hm. Ja, doch, ja, eigentlich, als wir hierher gezogen sind, weil ich bin dann aus Leipzig mit meiner Freundin und unserem ersten Kind hier aufs Land gezogen, in die Nähe von Hannover, auf einen alten Hof und habe dann hier sehr viel gegärtnert und eben Brot gebacken und Sachen gebaut und diesen Hof irgendwie versucht zu reparieren und in den Griff zu kriegen. Ja, so bin ich, glaube ich, dann zum Brotbacken gekommen. Das war erstmal eigentlich bloß eine Sache von vielen, die ich ausprobiert habe. Und dadurch, dass dann ein paar Leute ja eben jede Woche auch schon von mir Brot bekommen haben, habe ich überlegt, ob wir hier auf unserem Hof nicht vielleicht so einen kleinen Laden, sagen wir mal nebenbei, irgendwo in eine Scheune bauen könnten, so ohne zu wissen, was damit zusammenhing. Also ich dachte bloß, wäre doch einfach, wir haben ja den Platz, man könnte hier ein bisschen backen, so zum Spaß. Das habe ich damals hier in unserer Küche einfach gemacht. Und Leute, die es mögen, könnten es sich vielleicht abholen und vielleicht kann man noch ein paar Euro verdienen. So, dann habe ich gegoogelt, so wie könnte das gehen, rechtlich und so weiter. Und dann war halt schnell klar, es ist Meisterzwang in Deutschland, wenn es jemand abholt und nicht vor Ort ist, muss also irgendwie ein Meister in diese rechtliche Nummer rein. Da ich eben immer im Atelier war, zwar jeden Tag und überhaupt viel gemalt habe, aber überhaupt nie mal irgendwie halbwegs Geld damit verdient habe, habe ich einfach gesagt, okay, dann mache ich jetzt halt eine Ausbildung und ja, das war echt total spontan.
Das heißt, du hast eine reguläre Bäckerausbildung gemacht oder hast du eine Abkürzung nehmen können?
Ich habe eine Abkürzung nehmen können, so wie ja jeder das machen kann, ne, mit Abitur und einem höheren Lebensalter, kannst du ja dann beantragen irgendwie. Das war zwar alles total schwierig, weil irgendwie niemand mir Informationen gegeben hat, also klar schon, aber also keiner in meinem Umfeld hier hat sozusagen irgendwie meine Position so ein bisschen einnehmen können. Ich hatte dann 2 Kinder, ich habe irgendwie die Hälfte eigentlich der Zeit die Kinder. Wir hatten ja nie viel Geld und man musste irgendwie natürlich irgendwie gucken, wie man das überhaupt möglich macht. Und wenn ich mit der Innung telefoniert habe oder also jetzt irgendwem von der Innung, ich weiß es gar nicht mehr, das war damals jemand anders noch. Ich habe nie gehört, und sie können es verkürzen, weil es ja vielleicht gut für sie wäre oder so, sondern das kam dann alles so peu à peu raus und in der Zeit war ich dann schon im Betrieb und die fanden das natürlich nicht so gut und ja, also es war so ein bisschen holprig, diese Verkürzung. Aber ich habe letzten Endes tatsächlich nur nicht mal 1,5 Jahre dann gemacht. Ich habe es dann natürlich maximal irgendwie ausgenutzt, als ich gecheckt habe, dass es geht. Ja.
Und dann bist du Geselle gewesen nach den 1,5 Jahren? Oder genau, schon Meister?
Dann war ich Geselle.
Ja. Und hast du in einem ganz klassischen Betrieb, also das, was für mich jetzt klassisch wäre, also relativ viele Filialen und teilweise Vormischungen, Backmittel und so weiter gearbeitet oder hast du ganz gezielt dir eine Rosine rausgesucht, wo quasi so gearbeitet wird, wie ich jetzt unterstelle, dass du auch arbeiten willst?
Ja, also ich habe, sagen wir es mal so, ich bin ja hier in Pole, das ist in der Nähe von Hannover, aber es ist nicht in Hannover und es gibt auch keine andere große Stadt in der Nähe, also die Wege sind recht weit, einfach, das war schon mal ein Problem, weil wir haben nur ein Auto und ich hatte damals dann auch so ein altes Moped, das musste dann irgendwie als Transportmittel dienen, aber es hatte auch seine Grenzen und ich wollte jetzt auch nicht irgendwie eine Stunde noch da nachts durch die Gegend fahren oder so. Das heißt, ich habe hier so ein bisschen probiert, was zu finden und es war nicht so einfach. Also es gab eigentlich für mich dann relativ schnell 2 Optionen. Das eine war ein ganz tolle Bio-Vollkornbäckerei, die also in den 80ern so mit die Bioproduktion erste Stunde wohl gegründet wurde und auch eigentlich auch ein interessantes Thema hier. Damals habe ich jetzt im Nachhinein rausgefunden, ja, auch fast wie so ein Netzwerk hatte von Landwirten schon und ja, die sich irgendwie auch zusammen organisiert haben und verschiedene Bäckereien damit drin waren, die auch selber gereinigt haben übrigens und auf jeden Fall jetzt von jemandem übernommen wurde, der, ich weiß es nicht, was da schiefgegangen ist, auf jeden Fall habe ich schon gemerkt, als ich mich da vorgestellt habe in dieser Bio-Bäckerei, da war ein junger Typ, der war total in Ordnung, aber das war unglaublich viel Spannung da drin. Es war nur ein Mitarbeiter, die sahen total müde aus. Die haben um 8 Uhr abends angefangen, ne?
Ja.
Also, ey, nee, und ich wusste sofort, geht nicht. So, und die andere Bäckerei, wo ich es mir vorstellen konnte, war eine ganz kleine Familienbude, wo wirklich die Mutter vorne noch an der Theke steht und Vater und Sohn backen hinten und die Frau hilft auch noch ein bisschen mit und so. Ja, und die Backstube war total sympathisch. Das hatte der Opa gegründet irgendwie in den 30ern oder so, frühe 30er oder noch ein bisschen früher. Und dann hatten sie da so ein bisschen weitergebaut, aber es ist immer so diese Familiengeschichte geblieben. Und das fand ich von den Abläufen einfach total schön, auch wenn es jetzt von den Backwaren war es ja jetzt nicht so gut, aber
das heißt,
die Abläufe.
Da bist du gelandet?
Da bin ich gelandet, genau. Kleine Dorfbäckerei.
Mhm, das ist auch spannend. Magst du darüber ein bisschen was erzählen, also ohne jetzt Namen zu nennen oder so, aber wie sind da die Abläufe gewesen, auch die Brotqualität hast du ja ganz kurz schon angesprochen, weil ich kenne solche Bäckereien ja auch, ne, und wir waren vor 3 Jahren, war das jetzt, glaube ich, auch in Deutschland unterwegs und ab und an, ganz selten, ist uns auch mal so eine Bäckerei über den Weg gelaufen, in Thüringen, in einem hintersten Dorf irgendwo, gab es eine kleine Bäckerei, die, genau das, also da war der Mann, der war definitiv schon weit im heutigen, über das heutige Rentenalter hinaus, weiß nicht, 70 vielleicht, und die Frau auch, und sie stand im Laden, er hat noch gebacken, einem ziemlich alten Ofen, und also es waren die besten Brötchen, die wir in ganz Deutschland gegessen haben in dieser Bäckerei, das Brot war eher durchwachsen, fand ich, aber da gab es halt auch kein großes Sortiment. Ne? Es gab ein paar Brötchen und Roggenmischbrot und das war es dann auch schon fast. Wie sah es denn da in deiner Bäckerei aus?
Ja, also es war leider von der Qualität irgendwie nichts mehr so richtig übrig. Muss man schon so sagen. Mhm. Also klar, es gab noch das eine oder andere, wo man auch noch so gespürt hat, vielleicht wie es mal war oder einfach wie auch so die Connection war so zu dem Land und dem Ort, wo es wo die einfach gewirkt haben. Also so ein Roggenmischbrot, das hatte schon irgendwie, das ist einfach so eine Instanz gewesen und das, ich fand es auch irgendwie gut, aber es war einfach wie ja fast überall in den 80ern so reformiert worden, dass einfach Hefen und schnelle Zeiten und so haben irgendwie Prozesse ersetzt. Der Sauerteig ist dann halt nur noch so ein Klecks gewesen für den Geschmack. Und das war von der Qualität her einfach nicht mehr so das Ding. Also ich hatte das Gefühl, dass das eigentlich toll war, bestimmt früher. So diese Roggenproduktion hier in Norddeutschland und sowas, die ganzen Mühlen, die man hier kennt, wenn man über die Dörfer fährt, wenn man hier lebt und wenn man das so ein bisschen sieht und auch Fotos kennt, auch aus den Familien der Bekannten, die man hier findet. Ich bin ja jetzt noch nicht so lange hier, aber man findet es dann nach und nach raus, was das eigentlich bestimmt auch für eine gute Sache war, dass hier Bäckereien waren und Mühlen. Und es war ja hier, gibt es sehr fruchtbare Böden, also es war bestimmt irgendwie gut möglich, hier Brot herzustellen.
Ja, definitiv.
Ja, aber jetzt waren halt da auch viele Backmischungen und es gab 1000 Säcke und es gab sofort am Anfang irgendwie so ein bisschen so ein komisches Gefühl, weil ich schnell gemerkt habe oder das Gefühl hatte, ich frage ihm ein bisschen zu viel und so. Also ich wollte halt ja unbedingt wissen, was ich da irgendwie reinmache in die Kessel und habe dann immer gefragt. Und also ich weiß es bis heute nicht so richtig, ob er überhaupt wusste, was da drin ist. Weil ich teilweise habe ich dann so gefragt und er wollte immer nicht so richtig antworten. Und dann gab es auch so komische Missverständnisse, weil ich dann gefragt habe nach Vollkorn. Ja, wo ist denn das Vollkorn? Ist das Vollkorn? Und dann hatte er aber in seinem Sprachgebrauch war Vollkorn halt, wenn das irgendwelche Körner sind und so. Das fand ich schon für einen Bäcker irgendwie, also es
Ja,
war
das kennt
alles ein
man eher
bisschen
aus
komisch
Kundensicht,
so.
ne?
Ja, genau, ja. Ja, also Qualität war jetzt ein bisschen verloren gegangen, aber es war noch ein sympathischer Ofen, der ist in den 60ern da reingekommen oder umgebaut worden. Ich glaube, früher haben die mit Holz und Kohle
Ja.
den geheizt und dann haben sie irgendwie einen Ölbrenner da angeschlossen. Es war aber immer noch das tolle alte Teil, alles mit so weißen Fliesen und also herrlich, die Backstube war total schön.
Abgesehen von der Qualität, wie war es denn handwerklich? Konntest du da viel lernen? Also einfach, also über die schiere Masse sicherlich, ne? Ein paar Techniken. Und ansonsten hat es sich weitergebracht, handwerklich, also jetzt wirklich von der Handarbeit her.
Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, ich konnte ja gar nichts. Das heißt, wenn man hier zu Hause irgendwie ein Brot na, oder 5 oder auch 10 Brote mal, dann, wenn man die backt, dann hat man ja nicht die Probleme oder die Herausforderungen, die man in der Backstube hat. Und das war wirklich das, was ich von Anfang an so cool fand. Das war auch passend in dieser kleinen Backstube, wie die Abläufe funktionieren können in einer ganz kleinen Backstube. Also, dass nicht irgendwie verschiedene ne, Positionen besetzt sind und die Produkte wandern so durch und die Mitarbeiter bleiben an ihren Positionen, sondern dass im Prinzip ein, zwei Leute das ganze Sortiment von A bis Z backen und jeder irgendwie immer parallel alle Produkte irgendwie betreut. Und das fand ich total geil. Also, das ist einfach wie so eine Choreografie, die so durch die Nacht oder durch den Abend oder morgen oder wie auch immer führt. Da haben wir um 3 angefangen. Und das fand ich faszinierend, wie das möglich war, weil ich kannte das ja gar nicht, dass dann wirklich, dass man so viel irgendwie dann am Ende aus dem Ofen holen kann, wenn man im richtigen Zeitpunkt wieder irgendeinen Teig anstellt und hier wieder 60 Brötchen wirkt und da, ne, das also fand ich total toll und es war auch, da konnte ich auch auf jeden Fall was lernen, klar.
Wie groß war denn das Sortiment, wenn du jetzt gerade sagst, da ein Brötchen, dort ein Brötchen, da noch ein Brot?
Ja, also das Sortiment war jetzt nicht irgendwie besonders groß, aber es war jetzt auch nicht reduziert. Also es war eben das klassische Sortiment von so einem kleinen Bäcker, der in den 80ern sich mit den Vertretern verständigt, wie man noch mehr hinkriegen kann. Also ne, die paar Brote, die wirklich Klassiker waren und die wahrscheinlich auch schon der Opa gebacken hat, da war dann einfach der Unterschied, da war dann halt Mehl drin, wo eine Type drauf stand und bei den anderen war es dann meistens so, dass es sich nochmal ja, mit irgendwelchen Mischungen so ein bisschen weiter aufgesplittert hat oder so, ne? Also ich will jetzt nicht sagen, dass die jetzt nur Mischungen hatten, so war es nicht, aber es war schon auch ein wesentlicher Teil, so dass sie eben ein bisschen breiteres Sortiment hatten. Vor
Ja,
allen Dingen auch
also
die ganzen Kuchengeschichten und so.
ja, genau. Also in der Patisserie geht es dann auf jeden Fall los. Das ist auch mein
Genau.
Eindruck. Und es gibt keine Bäckerei, die nur auf Mischungen setzt. Das habe ich noch nie erlebt, aber es ist eben immer ein Teil des, oder fast immer ein Teil des Sortiments, ja. Du hast ja gesagt, Vater und Sohn haben da gearbeitet. Wir reden auch gleich über deine Geschichte weiter, aber jetzt habe ich endlich mal jemanden, der in so einer kleinen Bäckerei
Ja, alles
gearbeitet
gut.
hat. Jetzt muss ich das ausnutzen und ein paar Fragen stellen dazu.
Ja.
Darf ich fragen, in welchem Alter der Sohn war? Also gibt es da noch Hoffnung auf Änderung oder wird er das einfach so weiterführen?
Der wird es weiterführen. Es ging auch nicht so gut aus mit uns, leider. Also, ja, nee, der hat nicht den Horizont, da irgendwas großartig zu ändern. Das interessiert ihn auch gar nicht so richtig, glaube ich. Der lebt seine Familie da, und das bin auch da irgendwie voller Respekt, auch wenn wir vielleicht ja, auf jeden Fall unsere Probleme hatten. Aber der, weiß nicht, ich hab's manchmal beim Frühstück haben wir zusammen über irgendwelche Artikel in der, wie heißt diese Bäckerzeitung noch?
Die Bäckerzeitung? ABZ.
ABZ, ja. Genau. Da war dann ja schon natürlich immer hier Sommeliers und und ne, Sauerteige oder geringes Sortiment und so, waren natürlich überall Artikel auch über diese Themen drin, und ich habe schon auch manchmal gemerkt, dass er so drüber nachdenkt, ob er jetzt von der Qualität her irgendwie vielleicht versuchen sollte, irgendwo, ne, Brotsommelier wollte er jetzt vielleicht nicht werden, aber ob er da irgendwie so ein bisschen mehr so diese feine Geschichte anspricht, und da hat er mal zu mir gesagt, nee, er findet das eigentlich auch ganz gut, dass die Qualität so ist, und so ein bisschen fand er das irgendwie nicht so interessant, glaube ich.
Eine letzte Frage habe ich noch auf dem Herzen zu der Bäckerei, dann geht's weiter. Gab es einen bestimmten Grund, warum sie dich genommen haben? Also jetzt gar nicht mal dich als Person, sondern überhaupt ein Azubi, wenn die beiden so eingespielt Azubi, sind?
Ja, ja, also ich hätte jetzt gedacht, weshalb sie mich genommen haben, weil da muss ich halt sagen, also ich würde jetzt nicht sagen Verzweiflung, es war schon wirklich schön am Anfang, aber sie haben natürlich wie alle, erst recht hier auf dem Plattenland, hier gibt es niemanden, der Bäcker werden will. Mhm. Es gibt keine. Es gibt genau null Auszubildende hier in der Ecke. Auch die Berufsschule, du hast es gesehen, es gab keine Auszubildenden. Wir hatten hier eine Berufsschule in Stadthagen, die schon eine relativ also große Region hier irgendwie abgreift und die Kurse anbietet für die. Und da waren wir in allen drei Jahrgängen zusammen, waren wir drei Auszubildende. Und in dem darauffolgenden Jahr war es dann, glaube ich, erst einer, also für in den ganzen drei Jahren. Dann wollten sie schon das irgendwie canceln und das nach Hannover verlegen. Das ist jetzt, weiß nicht, ob das jetzt schon geschehen ist. Dann gab es noch ein paar, sind ja Menschen, die jetzt neu nach Deutschland kommen, die sind teilweise irgendwie offener gewesen anscheinend für den Bäckerberuf. Mhm. Da gab es dann nochmal so eine Gruppe, haben sie nochmal ein bisschen weitergemacht, aber es gibt hier null Nachwuchs, ne? Also null. Gar nicht. Und das war auch sicherlich irgendwie für die toll, dass ich mich da gemeldet habe. Ich habe ja aktiv gesucht, also da waren sie, glaube ich, vielleicht auch ein bisschen überrascht. Und es hatte eben gepasst, weil der Alte auch über 70, und die müssen sich natürlich auch Gedanken machen, wie das in Zukunft weitergeht.
Ja, aber es gab keine Option für dich oder für die beiden Bäcker zu sagen, hey, jetzt versuchen wir den hier an Bord zu halten. Oder du hättest gesagt, ja, vielleicht, wenn die Perspektive besteht, dann übernehme ich das hier vielleicht irgendwann mal. Das stand nie zur Debatte.
Nee, ich war mir, also ich bin mit dem Vorsatz dahin gekommen oder auch mit dem Plan, meine eigene Bäckerei zu gründen. Und das habe ich denen auch gesagt. Ich hatte das Gefühl, sie haben es mir nicht geglaubt, so, dass das so schnell gehen kann. Und ich wusste es natürlich auch nicht, wie schnell es geht. Und ich hatte auch so im Kopf, ich könnte auch gut dann da noch irgendwie ein, zwei Jahre arbeiten oder so. Ich wusste es halt nicht genau, wie schnell ich es hinkriege. Und ja, letzten Endes war das, glaube ich, auch, war das auch ein bisschen natürlich ein Problem. Also irgendwie, ja, ich glaube, sie wollten eigentlich, dass ich bleibe und hatten dann irgendwann gemerkt, dass es nicht so, dass ich es ernst meine, so, dass ich jetzt nicht erstmal 10 Jahre irgendwo buckeln will und irgendwas zurücklegen will. So, deshalb, ich denke schon, dass sie mich haben, gerne auch behalten hätten, und ja, hat halt leider nicht so geklappt dann, aber.
Bist du dann gleich auf die Meisterschule oder hast du das gespart, was man ja kann, und direkt die Prüfung gemacht zum Meister, oder wie lief das ab?
Nee, ich bin dann direkt auf der Meisterschule.
In Hannover oder wo war das
denn? In Hannover, ja. Genau.
Und das dann in den 3 Monaten durchgezogen oder hast du länger Zeit genommen?
Genau, nee, warte, waren es 3 oder 5 oder so?
Ja, je nachdem, ja, wie viele Module du noch brauchst, ne, oder was du quasi abschreiben kannst.
Ich brauchte alles. Nee, okay. Ich konnte nichts, also mein Studium war ja ein Hochschulstudium ohne BWL. BWL-Scheine oder so, genau. Nee, da musste ich voll durch, auf jeden Fall. Vollzeit, ne? Das war auch hier, also echt irre, dass wir das irgendwie hingekriegt haben mit den Kindern, und ja, das war schon anstrengend.
Ich habe ja nun auch schon indirekt einstiegige Erfahrungen gemacht mit der Hannoveraner Meisterschule, positiv wie negativ und auch alles dazwischen. Ja. Wie würdest du die paar Monate einschätzen? Hat dich das inhaltlich weitergebracht oder einfach nur zum Meisterbrief?
Ach, ich würde jetzt gerne was anderes sagen, weil es auch irgendwie natürlich schön war mit den Leuten und so. Es hat schon auch Spaß gemacht, vor allen Dingen die praktische Zeit. Tja, aber ich könnte jetzt nicht sagen, dass es mich so richtig weitergebracht hat. Nee. Also ich will überhaupt das nicht schlecht machen oder so. Es gab auch immer Ansprechpartner, genau, ne? Klar, es klingt so negativ. Es ist ja auch ein bisschen negativ. Und die Kritik ist auch berechtigt, glaube ich. Aber ja, die müssen wahrscheinlich auch sehen, ne, wie richten sie sich aus. Natürlich hängt das auch damit zusammen, wer den Laden irgendwie schmeißt, was der auch für einen Horizont hat und womit der sozusagen auch in Zukunft oder wo er sozusagen hin will, auch die Ausbildung, was die abdecken kann und können soll in Zukunft. Also ich hatte schon das Gefühl, dass es eher auch um so einen ziemlich straighten Mittelweg geht, wie man in mittelständischen Bäckereien heute klarkommt und auch als Meister irgendwie dann, ne, so.
Genau, aber das ist dann immer die Frage,
keine Experimente.
Das ist ja völlig berechtigt, weil die meisten wollen ja dahin oder kommen daher, ja, und gehen wieder zurück. Ja. Die Frage ist, wie du schon richtig sagst, was ist der Anspruch, ne? Wo sieht man das Ziel auch als Schule? Ja, aber das würde jetzt hier vielleicht zu weit führen, da muss man tatsächlich mal mit den Menschen diskutieren, so sie sich darauf einließen, habe ich schon ein paar Mal probiert, wie man vielleicht die Ausbildung auch irgendwie mal anders angehen könnte. Aber das nur nebenbei. Du hast den Meisterbrief gemacht. Eine Frage noch zur Schule, wie viele wart ihr denn da? Du hast gesagt, in der normalen Berufsschule wart ihr quasi allein, also du und noch nicht mal eine Handvoll Leute. Wie sah es denn in der Meisterschule aus?
In der Meisterschule waren wir 12 oder so. 10, 12.
Na, immerhin.
Ja, ich glaube, ungefähr sowas, um die 10.
Und du warst der Einzige, der von quer reinkam?
Nee, es gab noch irgendwie so einen Raumfahrttechniker oder sowas. Aha. Ja, echt. Der hatte irgendwas von Satelliten immer erzählt, die er programmiert hat vorher.
Das ist ja auch verrückt.
Ja.
Das ist ein ziemlich krasser Sprung. Krasser als von Künstler auf Bäcker.
Genau. Und der hatte, witzig, dann natürlich als Quereinsteiger, der fand auch dann wieder Holzofen toll und so weiter. Ja, also der war auch dann eher ein bisschen, zumindest vielleicht vom Interesse ein bisschen, ne, mehr so auf irgendwas nicht so ganz Herkömmliches ausgerichtet. Achso, und es gab noch einen vom Jahr davor, der auch einen Quereinstieg gemacht hat.
Und würdest du jetzt, da du diese Laufbahn durch hast, sagen, das würde ich definitiv nochmal so machen? Oder jetzt mit dem Wissen, vielleicht 3, 4 Praktikas und dann Ausnahmebewilligung und gut?
Also, sofern man davon ausgehen kann, dass man mit der Ausnahmebewilligung auch Erfolg hat, na klar, ne, wäre schon super, aber ich habe damals versucht rauszufinden, wie das am besten gehen könnte, und ich habe, mit wem muss ich da sprechen, mit der Kammer, glaube ich, ne, da habe ich mit der Kammer telefoniert Und da hatte ich halt einen dran, der hat mir dann erzählt, dass ich irgendwie mir dann eine Brotsorte aussuchen kann, für die ich dann die Ausnahmegenehmigung kriegen könnte. Und da war ich sofort total abgeschreckt.
Ja,
Ja,
Ziel
man
erreicht, würde
hört.
ich sagen.
Ja, genau. Genau so war es. Und natürlich, ich meine, ich kenne auch deinen Podcast und man hört ja verschiedene Sachen. Wenn mir einer gesagt hätte, sie können Brötchen machen und melden dann noch irgendwie, keine Ahnung, ein Hefegebäck an oder so, dann hätte ich es mir überlegt, ne? Aber so war das erstmal total abschreckend und danach habe ich es gar nicht weiter verfolgt, weil ich dachte, das Risiko, das gehe ich jetzt nicht ein. Egal.
So eine Meisterausbildung ist ja auch relativ kostenintensiv, wenn ich mich da richtig erinnere an Christinas Ausbildung. War das ein Problem für dich oder konntest du staatliche Hilfen in Anspruch nehmen? Einfach für alle anderen, die das vielleicht auch vorhaben, dass sie schon mal vorgewarnt sind?
Nee, das war ein Problem für mich, weil ich hatte ein abgeschlossenes Diplomstudium und was früher Meister-BAföG hieß, heißt jetzt Aufstiegs-BAföG oder so. Das heißt, es funktioniert vom Bildungsgrad her nur von unten nach oben. Also wenn ich einen Bachelor gehabt hätte, dann hätte ich es beantragen können. Aber wenn du einen Master hast oder ein Diplom oder so, dann funktioniert es nicht.
Das heißt, du musstest es aus eigener Tasche bezahlen und spielst das dann irgendwann wieder über deine Brote rein.
Genau. Und es gibt in Niedersachsen diese Meisterprämie. Das ist natürlich auch super.
Was heißt das? Erklär
Die
das mal
ist,
bitte.
weiß ich gar nicht mehr. Meisterprämie, wenn man einen Meister abgeschlossen hat. Ich glaube, das einzige Kriterium, dass man es, glaube ich, erfolgreich abschließt. Dann kriegt man irgendwie 2000 Euro wieder oder so. Ich weiß es gerade gar nicht mehr, wie viel.
Ja.
Irgendwie sowas. Also
Okay, aber
nicht
immerhin.
alles.
Ist ein Bruchteil
Und so, ja,
von den Meisterkosten, aber
genau,
immerhin.
ja.
So, Meister geschafft. Freude war hoffentlich groß. Und wie ging es dann weiter? Hattest du schon eine Backstube nebenbei hergerichtet oder fing es dann erst an mit den Planungen?
Also, das Besondere ist halt hier, wir sind hier auf einem Hof gelandet, der war ziemlich, also das Wohnhaus war so in Ordnung, es war nicht kaputt, aber es gibt hier sehr viele Scheunen, die sehr kaputt waren, teilweise zusammengestürzt und so. Dass wir hier aber einen Holzofen noch im Keller hatten, das wussten wir irgendwie, also wir wussten es zwar, aber das haben wir gar nicht so richtig auf dem Zettel gehabt und das kam dann so nach und nach mit dem Backen, dass so die Idee aufkam, naja, vielleicht könnte man ja sogar mit diesem Ofen backen. Der war aber, also selbst die Ältesten hier im Dorf kannten den gar nicht. Ist im Keller, der Keller steht regelmäßig unter Wasser hier, läuft das Grundwasser hoch und das Regenwasser durch und so weiter. Und das Teil ist, also nach dem Krieg lief der nicht mehr. Und sonst wüsste das jemand und der sieht schon wild aus irgendwie und hatte auch ja, halt so irgendwie so zugemüllt, stand er da und die Türen, die Reste davon hingen so in so rostigen Scharten irgendwie darunter. So, dann habe ich aber mal irgendwie so ein bisschen mir das angeguckt und bin mal reingeklettert und habe ein bisschen gekratzt und so weiter. Und also er fällt nicht auseinander, dachte ich. Und dann habe ich mal da drin gebacken und siehe da. Also klar, wenn man keine Ahnung hat, dann wird erstmal wahrscheinlich alles schwarz oder irgendwie, es funktioniert halt nicht. Aber theoretisch dachte ich, ja, könnte es ja gehen. Und dann habe ich nach dem Meister direkt angefangen, einmal die Woche da drin zu backen. Und das so ein bisschen, sagen wir mal, inoffiziell, so, ne, so wie Spendenbasis oder so. Ich habe dann eine WhatsApp-Gruppe gegründet für Interessierte und habe irgendwie geübt einmal die Woche in diesem Ofen und habe dann ja genau alle sagen wir mal rechtlichen Sachen und so habe ich versucht so sofort anzugehen und mit allen Behörden abzuklären, wie es irgendwie gehen könnte und habe eben ja parallel dazu eigentlich schon gebacken.
Hast du dann den Raum um den Holzofen weiter ausgebaut oder bleibt er da im Keller und du hast woanders deine Backstube? Das muss ja dann auch ein paar hygienischen Ansprüchen genügen, von Amts wegen mit Fliesen und meistens ein Ablauf und weiß ich nicht was, ne, Handspülbecken und so weiter. Wäre das unten möglich gewesen im Keller oder bist du da woanders ausgewichen?
Ja, am Anfang dachte ich schon, dass ich das da machen will, weil das ist natürlich praktisch, aber ja, ich wusste ja am Anfang noch nicht mal, ob die mir diesen Ofen überhaupt abnehmen würden und so, weil der ja auch, keine Ahnung, ich weiß ja nicht, was da, wusste ja damals nicht, was da auf mich zukommt und habe den dann auch eingeladen, den Hygienebeauftragten da vom Veterinäramt. Das war eigentlich wirklich total nett und also das war großes Glück. Mit den Leuten konnte ich immer gut reden und war auch froh, dass ich überhaupt die eingeladen habe. Ich dachte schon, ja, ich habe halt auch Leute gefragt, die dann gesagt haben, ja, erstmal irgendwie Tatsachen schaffen und so. Und das war so ein bisschen so ein Hin und Her. Wie geht man es an? Ne? Macht man alles offiziell gleich mit oder versucht man dann Kompromisse zu erzwingen oder so? Nee, ich habe gleich von Anfang an gefragt und so haben wir dann Sachen ausprobiert, so verschiedene Ideen, wie es sein könnte. Und da unten war es tatsächlich schwierig, weil die Decke so niedrig war. Das wollte dann, weiß nicht welche, ich glaube die Baubehörde,
ja, die Bauaufsichtsamt, ja.
Ne, Deckenhöhe und Fluchtwege, und es war alles schwierig da unten. Im Nachhinein bin ich total froh, dass ich mich daraufhin entschieden habe, die Backstube oben drüber einzurichten. Einfach weil da unten so viel Grundwasserprobleme sind. Mhm. Und das ist einfach ätzend. Also wenn da irgendwo ein Fleck Mehl in der Ecke hängt, na, das schimmelt halt alles sofort. Also weil es einfach total feuchte Atmosphäre ist und immer wieder Probleme mit, wenn Regen lange fällt, dann steht es unter Wasser teilweise und so. Ja, also habe ich mich dann entschieden, da drüber in dem Raum die Produktion einzurichten.
Aber der Ofen ist trotzdem dein Produktionsofen, oder hast du auch gesagt, nee, dann lass
der
ich den
Ofen in Rente? Der Ofen ist der Produktionsofen.
Ja, okay. Ja. Das heißt, du läufst mit den Teiglingen in den Keller.
Genau.
So ist es. Wie groß kann ich mir den Ofen denn vorstellen? Wie groß ist die Backfläche?
Die Backfläche ist so knappe 2,5 Quadratmeter. Mhm. Ich hab's nicht ganz genau ausgerechnet, weil es ist ein sehr alter Ofen, der ist hier mit dem Haus zusammengebaut, also der ist auch so in die Wand gebaut und so, das kann man schon sehen, dass das direkt mit dem Haus als Hofofen, ne, für den landwirtschaftlichen Betrieb hier so geplant und gebaut wurde, und das ist so eine Birnenform in Vollziegel, also alles auch kleine Ziegel und so Freestyle, so eine Birne hat halt irgendeiner hier gebaut. Da kann ich jetzt die Grundfläche nicht hundertprozentig messen, ne? Aber
so grob überschlagen. So grob überschlagen würde ich sagen, 20, 30 Brote, ne? Je nach Einwaage müssen es sein.
Nee, ist schon mehr.
Ist mehr, ja.
Ist schon mehr. Also, kommt ganz auf die Brotform an. Vor allen Dingen das Teiggewicht. Ne? Wenn ich jetzt sehr große Brote backe, was ich oft auch mache, die haben dann 3,8 Teigeinwaage oder 3,6 oder so. Genauso Riesenteile, und da kriege ich fast 20 Stück von denen rein. Das sind 77 Kilo oder so.
Dann würde ich auch sagen, sind es definitiv mehr als 2,5 Quadratmeter. Aber
sind es wirklich nicht.
Nee?
Es ist, also ich packe die dicht an dicht, ne? Die sind alle wie angeschoben.
Mhm, ja. Okay, na gut, dann das ist eine andere Sache, ja. Ich weiß, mit Lücke.
Genau, nee, Lücke ist bei mir bei anderen Produkten dann, aber die Brote, also es ist halt das Schöne auch, ne? Man muss eben gucken, was man jetzt für Möglichkeiten hat. Und bei mir zum Beispiel ein Feuer zu machen, ist schon, das dauert seine Zeit, und ein zweites Feuer kriegt man gerade noch hin, wenn man sich anstrengt an einem Tag, aber ein drittes Feuer ist eigentlich unmöglich, das heißt, man hat natürlich eine begrenzte, einfach sehr begrenzte heiße Fläche, ne, heißen Backofen. Da muss man einfach gucken, was irgendwie geht, was sich lohnt, wie man es unterkriegt. Und so entstehen dann solche Brote zum Beispiel, wie diese großen.
Ja.
So, dass ich einfach sagen kann, ne, da kriege ich richtig dann auch was raus.
Ja, das heißt, deine Sortimentsauswahl richtet sich nicht nur nach deinen Vorlieben oder vielleicht nach den Vorlieben der Kunden, sondern auch ganz wesentlich nach dem Backofen.
Genau, das finde ich aber auch das Schöne am Holzbackofen, muss ich sagen. Mhm. Er hat ja theoretisch viele Begrenzungen, aber es ist eben auch was sehr Schönes, dass man einfach auch Brote dann macht, die man sich nicht in seinem Kopf nur ausdenkt, so, ne? Und man hat diesen perfekten Ofen mit Schwaden und einer glatten Fläche, wo man sie gut hinlegen kann und wieder rauskriegt und so, sondern man hat eigentlich so eine wilde Höhle da und das ist alles ein bisschen kompliziert, aber wenn man sich wirklich drauf einlässt, sehen die Brote einfach auch geil aus, weil die total anders aussehen. Also das entwickelt sich dann mit dem Ofen und mit den Herausforderungen, die man so hat und auch mit den Ideen, die kommen, wenn man sich auf Dinge einstellen muss, die die man sich nicht ausgesucht hat. Also sowas finde ich cool halt. Zum Beispiel auch die Backfläche selber, die das sind keine Schamottplatten oder so, sondern das sind so kleine Vollziegel. Und die sind natürlich total uneben auch. Ich habe zwar versucht, die ein bisschen zu richten, aber also die Brote haben zum Beispiel unten alle so ein Ziegelmuster drin,
ja, genau.
Und sowas. Und sowas finde ich toll irgendwie, ja, wenn das so sichtbar ist, dass da irgendwas stattfindet.
Dann kann zumindest auch kein Kunde behaupten, der sagt ja nur, dass es Holzofenbrot ist. Das
nee, genau.
Kann man direkt beweisen. Wie groß kann ich mir denn dein Sortiment vorstellen, beziehungsweise welche Arbeitsweise hast du dir zu eigen gemacht?
Ja, also ich backe reine Sauerteigbrote. Das war auch eigentlich überhaupt mein Interesse, weshalb ich mit der Bäckerei angefangen habe, also mit der Brotbäckerei, weil ich diese lebendige Welt dieser Mikroorganismen spannend fand. Auch im Garten habe ich auch viel über Boden und Bodenschichten und Umsetzung und Fermentation und sowas gelernt und irgendwie passte das auch natürlich total dann mit den Sauerteigen zusammen und so habe ich angefangen und das war auch wesentliches Interesse dann am Brot und die Brote sind also alle Sauerteigbrote und ich habe dann dazu noch angefangen Naturhefen in Wasser auszuziehen, so Hefewasser zu machen, dass ich dann teilweise kombiniere für so hellere Brote, die so besonders fluffig werden sollen oder eben für die süßen Teile, die ich auch mache. Also ich mache sehr viel Vollkornbrote, ich habe auch eine Mühle, eine eigene, also eine kleinere Gewerbemühle, wie man sie manchmal in Bioläden findet oder sowas. Mhm. Die habe ich eigentlich hauptsächlich, damit ich hier mit Landwirten direkt connecten kann, weil das ist ja sonst immer der große Umweg über die irgendeine Mühle, die dann wieder gar nicht weiß, woher kommt das Korn und so. Das kann ich halt umgehen, wenn ich mein Mehl selber mahle, dann gehe ich halt jetzt hier direkt zum Bauern und hole das Korn von dem und vermahle das hier, mache daraus Vollkornbrote und habe aber auch einen Teil Typenmehl für Ciabatta zum Beispiel oder eben süße Teile, ne, Semmel, Rosinensemmel, Obstkuchen, sowas.
Ja, Stichwort Landwirt. Hast du Landwirte noch um dich rum, die dich direkt beliefern könnten oder musst du da weiter gucken?
Also es ist nicht so einfach. Auch hier in der Region ist Bio nicht so stark. Das ist jetzt mein Anspruch, dass es Biolandwirte sind. Ja, also jetzt weniger wegen dem Zertifikat, darüber kann man sich streiten, aber
Ja.
also gute Landwirte, ne? Ich bin jetzt zwar auch biozertifiziert, weil ich mit Wiederverkäufern da was organisiere und die brauchen es auch. Und dann habe ich gesagt, gut, dann machen wir das auch mal. Aber ich habe eben hier jetzt nicht so viele Biolandwirte in der Nähe, aber es gibt sie. Und ich habe inzwischen auch zwei gefunden, mit denen ich auf sehr kurzem Weg das machen kann.
Okay, und dann wäre die Anschlussfrage, wenn das deine Philosophie ist, also Holz auf dem Brot, alles Bio, alles mit Natur, Mikroorganismen und so weiter und so fort, gibt es denn dann auch die Kundschaft dafür? Also wer ist deine Kundschaft und reicht es jetzt schon zum wirklichen Leben von der Bäckerei oder muss da noch mehr passieren?
Das ist auch eine mega spannende Frage, wie man überhaupt dann Kunden erreicht und wo auch Unterschiede sind so zu den Standorten, finde ich. Ich habe schon gemerkt, das ist hier ist, also in Pole und so dieser unmittelbaren Umgebung ist, also die Leute sind jetzt nicht. Also sie sind überhaupt nicht, sie haben jetzt nicht wenig Geld, das ist keine arme Region hier oder so, aber sie geben zum Beispiel nicht gerne viel Geld aus für Lebensmittel. Im Vergleich, da kommt mir so vor. Also auf jeden Fall ist es ein Riesenunterschied zu den Städten, wo man einfach eine größere Diversität hat, wo man einfach Kunden vielleicht, ja, einfach besser sozusagen, also oder näher dran ist, meistens an Kunden, die vielleicht Lebensmittel ein bisschen auch, ja, ein bisschen mehr wertschätzen, auch von dem, was sie ausgeben wollen dafür. Das war schon jetzt eine Herausforderung hier. Und ich bin sehr froh, dass ich jetzt schon seit 2 Jahren backe, weil da ist einfach jetzt langsam irgendwie, ja, so ein Netzwerk entstanden, was aber auch eine Weile gedauert hat. Also es war jetzt nicht so, dass ich jetzt hier gesagt habe, ich backe jetzt hier einmal die Woche so und jetzt rennen mir hier die 900 Leute, die ja hier im Dorf eigentlich theoretisch auch sind, rennen mir die Bude ein. Das ist überhaupt nicht passiert. Also ich habe hier irgendwie eine Handvoll Leute, die es im Dorf kaufen und der Rest sind die Dörfer drumherum. Und da muss man immer wieder irgendwie gucken und das spricht sich dann so rum. Oder ich habe auch jetzt mal so Märkte immer mal gemacht, also hier so Herbstmarkt und Weihnachtsmarkt und so. Darüber funktioniert es dann auch, ne? Dass Leute das irgendwie kennenlernen und dass sie davon hören und dann, ja. Aber es war mit Unsicherheit verbunden, sag ich mal. Ist es auch immer noch. Ich meine, ich habe ja jetzt 2 Jahre irgendwie gebacken und das war schon sehr, sehr gut. War halt nicht offiziell, es war irgendwie Spenden. Mäßig und so. Aber jetzt, wo ich alles angemeldet habe und alles irgendwie das erste Mal jetzt auch versuche, irgendwie ja, in Zahlen zu erfassen und so, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich hoffe, es wird was.
Ja, also ich würde mal sagen, schlechter kann es ja nicht werden. Ne? Wenn, dann gibt es mehr
Nee,
Kundschaft, als es entspricht, ja.
genau. So ist es.
Aber das heißt, dein Fokus ist dann auch gar nicht mal so stark auf dem ländlichen Gebiet, in dem du jetzt steckst, sondern schon eher Hannover als
Nee,
Großstadt
nee,
oder
nee, der,
willst du schon im
nee.
Land verkaufen?
Nee, absolut. Ich will hier in der Region verkaufen. Also Hannover ist schon irgendwie, da habe ich jetzt noch gar nicht drüber nachgedacht.
Ja, ich kenn ein paar kleine Bäcker auch. Also jetzt fällt mir gerade spontan einer in der Schweiz ein, der auch auf dem Land ziemlich Probleme hatte. Also hat die Bäckerei von seinem Vater übernommen und dann gab es da in der Dorfgemeinschaft, ist es eine etwas andere Geschichte als bei dir in der Dorfgemeinschaft, quasi Proteste, weil er alles auf Bio umgestellt hat und so weiter, hat keiner mehr bei ihm gekauft und seine Rettung war dann tatsächlich in die nächstgrößere Stadt auf die Märkte zu gehen.
Ich weiß auch, wen du meinst, glaube ich. Ich glaube, das Gespräch hatte ich auch mit ihm. In Österreich war er
Ja,
auch,
genau,
ne?
war er zumindest vor Ort,
Ja.
ja. Aber
Ja.
das ist ja zumindest immer noch ein Rettungsanker, ne? Wenn man jetzt merkt, oh, auf dem Land bin ich vielleicht irgendwie so gerade in Waage wirtschaftlich, aber kann nichts drauflegen, wäre immer noch die Stadt als Rettungsanker da.
Ja, das stimmt. Aber ich ja, also es gibt auch auf dem Land, dann gibt es ja auch Unterschiede. Es gibt auch Punkte, wo man sich vielleicht erstmal so ein bisschen reinfuchsen muss, wo irgendwie schon so eine, keine Ahnung, in Stadthagen ist jetzt hier zum Beispiel irgendwie gefühlt so eine Community, die schon in den 80ern so an Bio auch interessiert war. Und da hat sich schon halt seit 40 Jahren, haben sich da schon so ein paar Sachen immer so angedockt. Und es gibt dann Strukturen, aber man sieht sie kaum, weil dann auch wieder der Biobäcker zumacht oder so, ne, weil halt personelle Probleme sind oder sowas. Aber Kunden gibt es schon. Ich glaube, man braucht vielleicht auch ein bisschen Geduld oder irgendwie guten Plan, oder vielleicht ist es auch jetzt die spannende Frage, wie es sich entwickelt von der Gesellschaft her, wie auch vielleicht Kunden oder einfach Menschen ein bisschen umdenken und auch bereit sind, vielleicht ein bisschen vielleicht toleranter zu sein, was dann sowas angeht, wie ob man jetzt nur auf Vorbestellungen backt oder nur an einem Ort abholen kann zu einer ganz bestimmten Zeit oder so. Vielleicht, wenn alle sich ein bisschen mehr entgegenkommen, könnte es ja auch nochmal anders werden.
Ja, da sprichst du noch eine Frage an, die ich noch gestellt hätte. Wie ist es denn bei dir? Bäckst du mehrfach die Woche, müssen alle bei dir abholen? Gehst du hin und bäckst du nur auf Vorbestellung oder einfach ins Blau hinein?
Also ich habe ja ein bisschen ich habe die Situation, dass ich mit dem Holzbackofen ausschließlich backe. Das heißt, den muss ich irgendwie relativ gleichmäßig bestücken, sonst funktioniert das nicht. Das heißt, ich backe schon immer den, also ich backe so viel, dass der Ofen jetzt halbwegs voll ist, sag ich mal. Also nicht halbwegs, sondern dass er voll ist. Es geht halt noch viel mehr. Also wenn ich jetzt merke, okay, im Moment verkaufe ich nicht so viel, kann ich zum Beispiel den auch gut bestücken mit ein bisschen kleineren Broten oder so. Wenn jetzt irgendein Markt ansteht, wo ich genau weiß, da kann ich richtig was loswerden, dann würde ich eher die Brote größer machen. Oder beim Holzbackofen ist es ja auch so, ich versuche auch immer rauszufinden, was ich noch in die Wärmekurve kriege. Also spannend sind zum Beispiel so Kombinationen, wie zum Beispiel die ganze Backfläche voll Kastenbrote, Vollkornbrote, richtig 1400 Gramm Teigeinwaage in den Kästen, Viererverbünde, alles voll machen und danach noch den kompletten Ofen mit Ciabatta voll machen. Das funktioniert zum Beispiel. Ich könnte aber nicht zuerst die ganz großen Roggenräder, 3,6, 3,8 Teigeinwaage, Ofen voll machen. Nach diesen Rädern ist der Ofen zu kalt, witzigerweise. Danach kann ich nicht mehr Ciabatta backen oder so. Und diese Kombination, ja, damit kann man ja auch noch mal viel, viel einfach drehen und anpassen. Ach so, aber ich backe schon, versuche schon, alle dazu anzuregen, vorzubestellen, habe aber auch immer ein bisschen was zum freien Verkauf.
Und hast du bestimmte Wochentage oder bäckst du jeden Tag? Glaube ich nicht, aber fragen kann man ja mal.
Nee, ich backe, habe immer freitags gebacken. Das war ja noch so ein bisschen diese halboffizielle Geschichte, sag ich mal. Da war der Backtag Freitag und ab nächstem Jahr, im Januar, wird, so wie es aussieht, ist der Montag und der Mittwoch sein. Das hängt damit zusammen, dass es eben so eine Bio-Kiste gibt, die das vielleicht mit, oder die es ziemlich sicher mit vertreiben wird. Und da richte ich mich erstmal danach, weil das natürlich eine tolle Sache wäre, wenn das
geht. Ja. Jetzt müssen wir gleich noch dazu sagen, da das ja erst im nächsten Jahr aus unserer Perspektive jetzt ausgestrahlt wird, also ab diesem Jahr, im Januar, wird es das Montag und Mittwoch, hast du gesagt, ne?
Ja.
Montag und Mittwoch geben. Die Frage, die ich mir im Vorfeld schon gestellt habe, auf krampfhafter Suche nach Informationen zu deinem Projekt, wie kann man dich finden und kontaktieren, wenn man jetzt als Hörer vielleicht gar nicht weit weg wohnt von dir und vielleicht auch was haben will vom Brot?
Ja, ja. Also, man kann mich finden in Zukunft auf jeden Fall über eine Webseite, wo ich gerade versuche, das Beste rauszufinden, wie es geht oder gehen kann, auch darüber zu bestellen. Die Webseite wird heißen holzofenbäckerei-charliebrand.com wahrscheinlich. Mhm. Im Moment habe ich eine Domain, die heißt holzofen-charliebrand.de. Ja, das ist halt alles noch so ein bisschen im Aufbau. Aber ich denke mal, wenn man das dann googelt, theoretisch müsste man es ja finden, oder?
Ja, genau. Und da die
Ausstrahlung, vielleicht dauert es dann eine Weile.
Die Ausstrahlung etliche Wochen nach der Aufnahme online sein wird, werde ich dann auch nochmal gucken und das im Zweifel in den Shownotes hinterlegen. Dann muss man nicht ganz
das ist super.
Lange suchen. Genau, du hast aber gerade noch den Bäckereinamen erzählt und das hat mich am Anfang auch gefuchst, dass ich nicht rausbekommen konnte, woher dieser Name kommt. Jetzt habe ich dich quasi an der Strippe jetzt. Erklär mal bitte, was es mit Charlie Brandt auf sich hat.
Also Charlie Brandt war ein Kosename von mir, den mir meine Freundin gegeben hat, als wir uns kennengelernt haben. Das war eine romantische Geschichte.
Ah, okay.
Ich habe ihr irgendein, ja, also ich habe ihr eine Geschichte vorgelesen von Ringelnatz, die hieß Charlie Brandt Ahoi. Und irgendwie ist in ihrer Familie dann dieser Name für mich entstanden. Also ihre Familie ist sehr spitznamenaffin und die geben immer 1000 Spitznamen. Und ihre Mutter und sie selber und irgendwie noch eine Freundin, die hatten dann irgendwie diesen Namen für mich. Und nach der Zeit, die dann vergangen war und vielleicht auch gar nicht mehr so viel dieser Name dann vorkam, ist der mir schon wieder eingefallen, weil ich es schwierig fand, einen Namen zu finden für die Bäckerei. Und also Charlie Brandt, also vor allen Dingen Brandt zum Beispiel ist auch ein Vorname, den ich auch meinem Sohn gegeben habe. Mhm. Das heißt zum Beispiel flammendes Schwert, das kommt aus dem Nordischen. Und also es hat schon auch was mit Feuer zu tun, was überhaupt nicht so eine große Rolle spielt. Ich finde den Namen auch einfach cool für eine Bäckerei. Es hat so dieses bisschen Flotte und es hat aber auch so was Persönliches, was irgendwie gut zu so einer Holzofenbäckerei so passt, wo jetzt keine großen Mitarbeiter sind und so weiter.
Ja, dann bist du jetzt eine der wenigen Bäckereien im deutschsprachigen Raum mit Bäcker-Künstlernamen.
Ja, genau.
Mir fällt spontan nur in der Schweiz noch John Baker ein, der natürlich auch nicht so heißt. Also, sein Vorname ist Jens. Jetzt haben wir eine zweite Bäckerei, Charlie Brandt. Ich finde den Namen super.
Ja, ist gut. Aber wenn man ihn googelt, ist man erstmal verwirrt, weil es leider, das habe ich erst danach rausgefunden, gibt es einen Serienkiller in Amerika, der auch so heißt. Und wie heißt es, SEO von Google oder so, da ist der jetzt noch deutlich vor mir. Da hat auch jemand ein Buch drüber geschrieben und so. Also, naja.
Ja, vielleicht hilft es ja auch.
Es ist, wie es ist.
Ist zumindest medial spannender, als wenn es keinen Serienkiller gäbe unter dem Namen.
Definitiv, ja.
Ja, wunderbar. Meine Abschlussfrage ist manchmal so, ich dran denke und heute tue ich es, was würdest du anderen Quereinsteigern mit auf den Weg geben, die jetzt auch auf die anfangs verrückt erscheinende Idee kommen, eine eigene Bäckerei aufzumachen? Gibt es irgendeine Erfahrung, die du über die Jahre gesammelt hast und sagst, das ist die wichtigste gewesen oder hier habe ich den größten Fehler gemacht. Gibt es da was?
Also ganz allgemein würde ich erstmal sagen, dass man es einfach machen soll, dass man bloß nicht Angst hat, dass es irgendwie in Deutschland zu kompliziert ist oder so. Das ist jetzt meine Meinung oder meine Hoffnung, dass das irgendwie hilft, dass man auch einfach positiv bleibt und es irgendwie schon hinkriegt, weil klar, ich habe hier auch irgendwie gute Voraussetzungen mit diesem Ofen vielleicht, aber wenn man das gesehen hätte, vielleicht hätte auch ein anderer gesagt, das funktioniert überhaupt nicht. Also es war schon alles sehr wild und trotzdem funktioniert es jetzt und es macht vor allen Dingen ja wahnsinnig viel Spaß, aber deshalb machen es die Quereinsteiger ja wahrscheinlich auch. Und ansonsten machen sollte.
Ja, wenn es nichts gibt, ist ja auch alles gut. Ne? Dann.
Genau, und ich, genau, ja. Also ich fand diese Gespräche, gut als Option, also dass man wirklich von Anfang an mit den Behörden spricht und dass man von Anfang an ja versucht auch so ein bisschen Beziehung zu knüpfen mit denen man dann sowieso auch zu tun hat. Ich habe damit jetzt sehr gute Erfahrungen gemacht und ja, das ist
ja genau. Und dann kommt es aber tatsächlich auf die Behörde oder vielleicht sogar auf die Menschen an, die in der Behörde sitzen. Vielleicht ist es auf dem Land auch nochmal eine andere Geschichte, aber in Hamburg ging das zum Beispiel gar nicht. Ne? Da kam man dann zu hören, das ist, wir sind keine Beratungsbehörde, sondern eine, wie soll ich sagen, Prüfbehörde. Ne? Also da musste man tatsächlich das, was dir der ein oder andere geraten hat, erstmal Fakten schaffen, musste man von Behördenseite tun. Also wir mussten erstmal Fakten schaffen. Und dann wurde geprüft, ob die Fakten auch mit den mit der Rechtslage übereinstimmen. Insofern freue ich mich immer, wenn ich höre, dass das auch anderswo ganz anders läuft. Ja, Patrick, ich danke dir für die gute Stunde Einblicke in dein Bäckereiprojekt. Ich bin ein paar Mal im Jahr in der Hannoveraner Gegend, zumindest wenn ich meine Freunde in Marxen besuche. Insofern kannst du dich darauf einstellen, dass ich irgendwann mal bei dir vorbeischaue, natürlich vorangemeldet.
Und sehr gerne.
Der Holzofen interessiert mich tatsächlich auch brennend, weil ich liebe solche alten Holzöfen, die schon Geschichte haben. Insofern, wenn du mich lässt und Zeit hast, würde ich auch ganz gern mit dir mal zusammen backen in diesem alten Gerät.
Auf jeden Fall, das wäre sehr schön.
Super, dann wünsche ich dir viel Glück und viele neue Kunden über die Ökokiste. Und ja, dann werden wir uns entweder wieder hören, wenn du etablierter Bäcker bist in deiner Gegend und alle nur noch dein Brot kaufen, oder dann vor Ort direkt.
Ja, vielen Dank dir auch und bis bald.
Ja, mach's gut, Dankeschön.
Die nächste Folge von Plötzlich Bäcker, dem Brot-Podcast, gibt es ganz bestimmt. Wenn du bis dahin meine Arbeit am Blog oder für diesen Podcast unterstützen möchtest, dann klicke dich auf plötzblog.de/unterstützen. Vielen Dank.